den Rahmen ja nochmal diskutieren, wie wir die Thematik sehen und was wir dafür sinnvoll halten mit Blick auf das Thema Tick-Eingabe. Ne? Insoweit, ich glaube, die Aufzeichnung wurde jetzt auch gestartet, dass wir insoweit dann diesen Agenda-Punkt 4, Anticipated Financial Effects, dass ihr dann so weit da durchführt, dass wir da zu einem Meinungsbild kommen, die uns dann anfangs die Ausgestaltung der Eingabe, wie wir das jetzt unter den neuen, also diesen Eindruck dieser Diskussion dann sehen. Vielen Dank erstmal an euch.
Gut, dann fange ich mal an. Vielen Dank, Georg. Was wollen wir machen? Wir wollen die Diskussion fortführen, die wir im Sommer dieses Jahres begonnen und ich will nicht sagen unterbrochen haben, aber vielleicht pausiert haben, weil ja die ESRS-Konsultation danach auch alle Kapazitäten in Anspruch genommen hat. Es geht um Anticipated Financial Effects und die Behandlung der Vorgaben zu diesen Effekten in den Standards des ISSB, also IFRS 1 und IFRS S2. Das kam so ein bisschen aus dem Kontext des S2 Amendments. Das hatten wir im Mai, Juni diskutiert, hatten auch im Juni dazu eine Stellungnahme verfasst und im Rahmen dieser Diskussion haben wir uns dann eben auch in der Stellungnahme zu dem Thema der Anticipated Financial Effects geäußert, im Hinblick darauf, dass man hier in den IFRS-Vorschriften da auch eine entsprechende Klarstellung oder Änderung herbeiführt. Daraufhin war die Idee, ja, dann lasst uns doch das im Rahmen einer Eingabe an die TIC behandeln. Und hier habe ich mal dargestellt, was wir dazu am 16. Juli auf der Sitzung gesagt haben. Also interessant ist dabei eigentlich der vierte Punkt. Ne? Also wir haben gesagt, im Fachausschuss, ne, das ist sozusagen aus dem öffentlichen Protokoll, dass die unbedingte Pflicht zur Quantifizierung weiterhin nicht angemessen ist, ne, mit Blick auf die bisherige Berichtspraxis und dass hier gegebenenfalls eine stärkere Orientierung am Management Approach erfolgen soll, also was tatsächlich steuerungsrelevant für das Unternehmen ist. Und das war dann auch die Direktive, die wir als Mitarbeiterstab mitgenommen haben, um die TIC-Eingabe entsprechend zu überarbeiten. Ich komme auch später nochmal auf den aktuellen Arbeitsstand. Es gibt einen internen Arbeitsstand, den will ich euch auch gerne noch zeigen. Ist auch schon als Teil der Sitzungspapiere mitgeliefert worden, kam aber erst vorgestern, tut mir leid, war ein bisschen spät. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, ich habe die Folie nicht weiterklickt, sorry, aber ich habe es ja gesagt. So, dann gehen wir mal kurz nochmal darauf ein, was steht denn im S1 überhaupt drin. Interessant ist hier eigentlich die linke Seite. Ne? Da ist zu den Angaben in Bezug auf die Strategie. Dort sind Angaben zu machen über Effekte, Vermögensfinanz- und Ertragslage des Unternehmens aktuell, aber auch langfristig beeinflussen oder zukünftig beeinflussen. Ne? Das ist in dem hervorgehobenen Teil ist es hier zu sehen. Man hat eine ähnliche Vorgabe auch noch unter Business Model and Value Chain. Da geht es aber nicht um den Einfluss auf die Vermögensfinanz- und Ertragslage, sondern geht es um den Einfluss Nachhaltigkeit bezogener Chancen, Risiken auf Geschäftsmodelle, auf die Wertschöpfungskette. Das ist zur Vollständigkeit halber hier auf der Folie mit aufgenommen. Im S1 gibt es dann weiterhin das Kapitel Financial Position, Financial Performance und Cashflows, also Finanz- und Ertragslage, und da steht dann eben nochmal drin, dass die erwarteten Effekte der nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen auf die Vermögensfinanz- und Ertragslage zu berichten sind, und zwar kurz, mittel- und langfristig, und da ist dann erstmals auch der Begriff der Anticipated Financial Effects dann auch explizit erwähnt. Aber wie gesagt, das sehen wir vom Wortlaut her auch schon im Zusammenhang mit der Strategie, aber hier ist es eben nochmal ganz deutlich gesagt. Dann gibt es eine Textziffer zu quantitativen und qualitativen Informationen, ne? Und das geht generell erstmal um Informationen darüber, wie das sich in der aktuellen Berichtsperiode darstellt. Das sind also die Current Financial Effects und noch nicht die Anticipated. Dazu kommen wir dann eigentlich erst in der Textziffer 35c, also ganz im Long-Term, und dann müssen bestimmte Dinge in Betracht gezogen werden. Und auf der rechten Seite, da steht nämlich Investment Disposal Plans zum Beispiel, ne, oder Major Acquisitions ist da geschrieben, oder die Plan Sources to Fund or Implement a Strategy. Das ist in Römisch 2. Und dann haben wir noch in dem D35D auch noch die Vorgabe, die Angabe über die Erwartungen, wie sich die Ertragslage und auch die Finanzlage zukünftig ändern wird. Da sind nochmal die drei Zeitbänder erwähnt, ne, Short, Medium, Long Term, vor dem Hintergrund der Sustainability-related Risk and Opportunities. Und dann haben wir noch eine Vorgabe dazu, dass es ein Einzelbetrag sein kann oder eben eine Bandbreite sein kann, in der Textziffer 36. Und die grundsätzliche Anforderung, dass dabei all reasonable supportable information available to the entity genutzt werden muss und ein Ansatz zugrunde zu legen ist, der auch zu den Skills, Capabilities und Ressourcen des Managements auch passt. Soweit der Grundsatz. Wir haben die Ausnahmen. Die Ausnahmen kennen wir auch, deswegen kann ich das relativ schnell machen, ne? Also Ausnahmen von der Quantifizierungspflicht sind hier vorgehoben, wenn die Effekte nicht separierbar sind, wenn es eine besonders hohe Management Uncertainty gibt, ne, dann kann man auch von der Quantifizierung absehen. Es gibt aber da eine Einschränkung, ne, und da ist ja hier unten auch ein Verweis auf die Paragraphen 77 bis 82, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Na, und wir haben auch ein Relief, wenn die Skills, Capabilities oder Resources, also wenn sozusagen das Management von der Methodenfähigkeit noch nicht in der Lage ist, genau das auch genau zu quantifizieren, dann kann man das sozusagen auch als Grund für eine Ausnahme von der Quantifizierungspflicht heranziehen. So, das hatte ich aber gesagt, es gibt da noch so einen Seitenstrang, nämlich was die Measurement Uncertainty angeht. Ne? Und da haben wir was in den Paragraphen 77 bis 82. Ich habe jetzt hier auf der Folie mal nur die 77 und 78 dargestellt, weil das meines Erachtens die sind, die dabei sozusagen am wichtigsten sind. Wenn es zu Management Uncertainty kommt, ne, dann heißt es ja nicht notwendigerweise, dass ich aus der Quantifizierungspflicht raus bin, sondern dann habe ich die trotzdem, das kommt ein bisschen darauf an, wie hoch die Measurement Uncertainty ist, aber wenn sie eben sozusagen über ein bestimmtes Maße hinausgeht, dann muss ich die Beträge entsprechend auch kennzeichnen. Die Beträge, die eben Subject, also die Gegenstand einer hohen Bemessungsunsicherheit sind. Ich muss auch darüber Auskunft geben, wo diese Bemessungsunsicherheit herkommt. Ja, das ist in 78b Römisch 1. Und ich muss etwas sagen über die Annahmen, über die Näherungen und über die Judgments, die gemacht worden sind. Was hier auf der Folie jetzt nicht draufsteht, nämlich die Paragraphen 79 bis 82, da steht dann nochmal der Grundsatz geschrieben, dass selbst ein hohes Niveau von Measurement Uncertainty jetzt nicht notwendigerweise dazu führt, dass die Angabe, die unter einer hohen Bemessungsunsicherheit dann trotzdem gemacht wird, eine nützliche Information ist. Was natürlich dann so ein bisschen wieder den Weichmacher darstellt, aus meiner Sicht, den Weichmacher dahingehend, dass man, glaube ich, sehr gut auch dokumentieren muss, dass dieser Relief-Grund High Measurement Uncertainty auch tatsächlich vorliegt. Ja, das würde ich an der Stelle schon nochmal hervorheben. Wir haben im Zuge unserer Stellungnahme, als es um das Amendment des IFRS S2 ging, haben wir als weitere Anmerkung sozusagen, weil das hat ja nichts unmittelbar mit den Amendments zu tun gehabt, eben auch nochmal unseren Wunsch oder unsere Ansicht zum Ausdruck gebracht, dass diese Anforderung use all reasonable supportable information, ne, das ist das, was da in Klammern steht, dass das in der Praxis relativ schwer umzusetzen ist. Wir haben außerdem auch nochmal gesagt, dass selbst wenn man eine 1:1 Verbindung dazu zieht zum Management Approach oder zur Steuerungsrelevanz, dass das auch unter Umständen auch nicht unbedingt dazu führt, dass die öffentliche Information entscheidungsnützlich ist. Ja, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass man intern natürlich auch mitunter bereit ist, eine andere Measurement Uncertainty hinzunehmen als eine Measurement Uncertainty, unter der man auch nach außen kommuniziert. Ja, hier hat es ja sozusagen noch mal einen anderen Zweck, ne? Also der Kreis der Informationen, die ich intern oder die ich zur Information von Personen im Management sozusagen, also der Kreis der Personen ist nun mal ein anderer, als wenn ich sozusagen die breite Öffentlichkeit informiere. Deswegen glaube ich, muss man hier an der Stelle auch noch mal sagen, dass die Measurement Uncertainty für interne Zwecke möglicherweise nicht relevant ist als die, wie die, die man auch für die externe Berichterstattung hernimmt. Also das war sozusagen unser Absatz, den wir unter Sonstiges geführt haben. Wir sind ja dann in der öffentlichen Diskussion auch nochmal an dem Thema vorbeigekommen und da hatte das ISSB-Mitglied Veronika Puntschewa uns auch mal darauf hingewiesen, dass wir, und das war dann der Trigger dafür, dass wir gesagt haben, wir schreiben an die TIC, dass der ISSB zunächst für seine solche Positionierung nicht die richtige Adresse ist und aus diesem Grund haben wir eben diese TIC-Eingabe angefangen zu entwickeln. Und ich würde jetzt gern mal noch kurz den Stand der TIC-Eingabe mit dem Fachausschuss durchgehen, damit alle auf demselben Stand sind. Das muss ich mal gucken. Es ist schon geteilt. Vielleicht kann mir einer kurzes Signal geben.
Noch nicht. Noch sieht man die Präsentation.
Genau, noch ist die Präsentation drin. Es ist 4304B, ne? Was war doch?
Und jetzt?
Ja.
Jetzt.
Okay, danke. Genau. Also das ist das Anschreiben. Gut, also der Stand dieses Schreibens, das sind, wie viele Seiten sind das eigentlich? Ich glaube acht Seiten. Der beruht erstmal auf der Diskussion im Fachausschuss, die wir im Juli geführt haben und zweitens auch nochmal einer Unterhaltung mit Jeff Hales, Kati, die du am Rande der Sommerveranstaltung in Frankfurt geführt hast und er hatte ja nochmal darauf hingewiesen, dass man hier ein klares Anwendungsproblem auch benennen muss bei der TIC, weil man ansonsten das Risiko eingeht, dass so ein Anschreiben sag ich mal nicht weiter beachtet wird. Ich glaube, so ungefähr hattest du mir das berichtet, Kati.
Ja, genau. Also er hat einfach nochmal den Fokus der TIC hervorgehoben und dass dort auch wirklich sehr stark darauf geachtet wird, dass bei den Eingaben es sich nicht um etwas handelt, wo der Standard geändert werden muss, weil damit befasst sich die TIC von vornherein nicht. Auch wenn man jetzt feststellen würde, der Standard ist an der Stelle schlecht gemacht beispielsweise, würde die TIC dieses Thema nicht adressieren, weil das eine Sache des Standards hätte, das selber ist, sondern es geht eben tatsächlich um diese Anwendungsthemen. Und das muss man dann auch in der Eingabe deutlich machen, inwiefern das hier vorliegt.
Danke, Kathi. Das haben wir auch versucht dann umzusetzen. Also das Schreiben ist so aufgebaut, dass es so eine Art Coverletter gibt und dann wird auf einen Appendix verwiesen. In dem Appendix befinden wir uns gerade und der hat verschiedene Abschnitte. Hier in dem Abschnitt 1, da geht es nur nochmal um den Hintergrund der IFRS, Sustainability Disclosure Standards, der ESRS. Zum Interoperability-Leitfaden sagen wir was und auch mit dem Omnibus, mit der Ankündigung der ISRS-Revision. Wie gesagt, das Dokument ist von Juli, also noch kurz bevor die ISRS-Konsultation gestartet ist. Also hier muss dann wahrscheinlich auch nochmal noch ein Absatz oder zumindest ein paar Sätze spendiert werden zu den Exposure Drafts der ISRS und auch das Ende der Konsultation. Das ist im Moment hier noch nicht drin. So, weil das aber einleitende Worte sind, kann ich da relativ schnell drüber hinweggehen. Dann stellen wir die aktuellen Berichtsanforderungen in den IFRS und auch den ESRS in Bezug auf die AFE vor. In der Textziffer 7 erwähnen wir ja, das ist die grundsätzliche Anforderung in IFRS S1 zur Quantifizierung der Anticipated Financial Effects. In der Textziffer 8 habe ich gerade gesagt, beispielsweise wenn die Effekte nicht separierbar sind oder wenn es eine besonders hohe Measurement Uncertainty gibt und so weiter. Dann gehen wir in der Textziffer 9 noch darauf ein, dass der S2 letztlich keine zusätzlichen Anforderungen beinhaltet, sondern nur eine Spezifizierung oder Konkretisierung dessen, was in S1 schon steht. Dann haben wir in der Textziffer 10 gesagt, wir haben jetzt keine explizite Definition dessen, was aus Sicht die finanzielle Auswirkungen sind, also AFE. Wir gehen aber davon aus, weil das in der Textziffer 1.34, das habe ich auch aufgelegt, ne, dass der Begriff eben sich darauf erstreckt, was die langfristigen, mittelfristigen, kurzfristigen Auswirkungen auf die Vermögensfinanzen und Ertragslage des Unternehmens sind, die in den tatsächlichen Abschlüssen, also in den tatsächlichen Jahresabschlüssen oder Konzernabschlüssen noch keine Berücksichtigung gefunden haben, weil beispielsweise die Ansatz- und oder Bewertungskriterien für diese Effekte noch nicht erfüllt sind, um sie eben auch in einer Bilanz oder in einer Gewinn-Verlust-Rechnung entsprechend zu zeigen. Dann gehen wir auf die Regelung in den ESRS ein, also Delegated Act, ne, also der Stand, der gerade auch gültig ist, sagen dann dazu, dass es hier keine Reliefs gibt, sondern lediglich die Möglichkeit, auf Bandbreiten auszuweichen in bestimmten Fällen, das ist in der Textziffer 12. Wir sagen dann ganz am Ende noch etwas dazu, wie wir die Anticipated Financial Effects verstehen. Ja, das habe ich auch gerade nochmal gesagt, dass wir diese Definition ja auch annehmen unter dem IFRS S1, ne, dass es sich dabei um Effekte eben handelt, die noch nicht in den Financial Statements, also in Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung mit enthalten sind. Dieser Abschnitt ESRS, der muss auch noch abgedatet werden auf den Inhalt des Exposure Drafts. Ne, das war da jetzt die Option 1 und die Option 2. Drin haben, auch sicherlich auch mit dem Hinweis, dass die Option 1 nicht die gesamten Reliefs beinhaltet, sondern eben nur den Teil der separaten Identifizierbarkeit und der Measurement Uncertainty, also die sozusagen die Fähigkeiten, Skills, Capacities und so weiter des Managements, das gilt nach dem Entwurf ja nicht, um aus der Quantifizierungspflicht nach ESRS rauszukommen. So, dann gibt es einen Abschnitt zu Interoperability Guidance. Das ist im Grunde genommen eine kurze Paraphrasierung dessen, was in dem Leitfaden steht, der von ISSB und von EFRAG herausgegeben worden sind. Also was sagen wir da? Der E1 verlangt einige Angaben, also der ESRS E1, die nicht in S1 und S2 stehen. Also was sind das? Das ist zum Beispiel Location of Significant Assets. Material Physical Risk und potenzielle Verbindlichkeiten aufgrund von wesentlichen Übergangsrisiken und auch den Impact on Net Revenue, die stehen mehr oder weniger deutlich oder auch nicht so ganz deutlich auch im S1 drin und wir gehen davon aus, dass die Vorgaben in S1, S2 auf der einen Seite und ESRS E1, dass die äquivalent sind, ne? Das sagen wir dann in der Textziffer 16. Und dann kommt eigentlich das entscheidende große Kapitel, nämlich zu den Application Challenges, wo wir uns sehr viel Zeit genommen haben, das auszuführen, um eben auch die Bedingungen dafür zu erfüllen, dass so ein Thema auch von der TIC auch betrachtet wird. Wir berichten zunächst mal über das Feedback, was wir erhalten haben, über die Unklarheit, was sind Anticipated Financial Effects im Vergleich zu zukunftsgerichteten Aussagen in der Unternehmensberichterstattung. An der Unternehmensberichterstattung gibt es natürlich zukunftsgerichtete Aussagen und die können auch finanzieller Art sein, nur befinden die sich eben nicht unter Umständen eben nicht in Bilanz- und Gewinn-Verlustrechnung, sondern sind eben Bestandteil des Lageberichts oder auch des Management Commentary, den man in Abgrenzung zum Lagebericht ja separat zu betrachten hat. In der Textziffer 18 gehen wir dann auf den Lagebericht gemäß der Bilanzrichtlinie ein und sagen, der Lagebericht muss Informationen zum Verständnis der wahrscheinlich in zukünftigen oder voraussichtlichen Entwicklungen beinhalten und der Risiken und Chancen, die damit einhergehen. Dann machen wir die Überleitung auf den DRS20 in der Textziffer 19 und sagen, ja, ein Lagebericht oder Konzernlagebericht gemäß DRS20 muss Angaben zu den bedeutsamsten oder bedeutsamen Vorhaben beinhalten. Und wenn solche Investitionsausgaben zum Beispiel auch steuerungsrelevant sind oder als steuerungsrelevanter Leistungsindikator gelten, dann sind die sogar zu prognostizieren, und zwar im Rahmen der Angaben zur voraussichtlichen zukünftigen Entwicklung. Und ebenso sind Informationen über Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der voraussichtlichen zukünftigen Entwicklung Bestandteil des Risikoberichts typischerweise. So, damit kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass diese Angaben ja schon bereits in gewisser Hinsicht oder sogar ziemlich genau auch Anticipated Financial Effects darstellen. Ja, also wenn ich so in der Reihenform so einen Leistungsindikator habe und den auch prognostiziere, dann gebe ich ja im Grunde genommen auch schon eine quantifizierte Angabe an, die sich sozusagen in der Bilanz und in der Gewinnverlustrechnung aktuell ja nicht widerspiegelt. Und daraus resultiert zum Beispiel die Fragestellung in der Textziffer 21, was ist dann ein Anticipated Financial Effect gemäß IFRS und ESRS? So, und dann sagen wir in der 22/23, es gibt einmal die Ansicht, ja, das ist nur eine Frage des Ausweises. Ja, ich kann sagen, gut, das habe ich dem Grunde nach schon immer in der, nicht schon immer, aber schon in der Unternehmensberichterstattung drin, also Stichpunkt Prognosebericht, finanzielle Leistungsindikatoren, Prognose. Nur ich muss sie eben separieren, na, weil es Effekte sind, die speziell sich auf Risiken und Chancen erstrecken, die aus Nachhaltigkeitsthemen resultieren, in Abgrenzung zu anderen Themen. Das ist die eine Ansicht. Man kann aber auch sich auf den Standpunkt stellen, nee, das ist was ganz anderes. Denn die haben ja einen prinzipiell ja deutlich längeren Zeithorizont. Die gehen sogar über den Horizont hinaus, der typischerweise intern verwendet wird. Wenn man jetzt sagt, intern verwendet man vielleicht im Durchschnitt bis zu 5 Jahre, dann beziehen sich die Anticipated Financial Effects im Rahmen von Nachhaltigkeitsthemen über einen deutlich längeren und dann kommen wir natürlich Zeithorizonten, dann kommen wir natürlich in das Argument, hier haben wir ein methodisches Problem, weil eigentlich kann man sagen, dass sämtliche dieser Effekte highly uncertain sind, wenn sie über einen gewissen Zeithorizont hinausgehen. Also highly uncertain, sowohl dem Grunde und auch der Höhe nach. Und da haben wir dann, wie gesagt, genau das Problem, dass hier die Methoden fehlen. Das war im Fachausschuss ja auch im Rahmen der ESRS-Konsultation auch wieder bestätigt haben. So, dann sagen wir noch, dass wir festgestellt haben, dass im Moment steht ja wahrscheinlich ist einige besser, dass einige Unternehmen der ersten Saison bereits versucht haben, solche Effekte zu testen, aber man festgestellt hat, dass die Bandbreiten dieser Effekte ziemlich hoch sind, die Angaben somit sehr ungenau sind und wir davon ausgehen, dass die Reliefs, die im Rahmen der ESRS Transitional Provisions und im Rahmen der IFRS S1 Ausnahmen genutzt werden, dass die auch weiterhin genutzt werden würden, weil es eben aus Sicht der meisten Unternehmen sich nicht so darstellt, dass man hier eine sehr verlässliche, gute Angabe auch veröffentlicht. Wir sagen dann in der 25 noch, jede Quantifizierungspflicht, die über die heutigen Konventionen hinausgeht, nämlich über das, was wir im Rahmen der voraussichtlichen Entwicklung und den Chancen und Risiken damit berichten, dass das im Regelfall nicht zu vergleichbaren Informationen führt, weil die Methoden erstens nicht bestehen. Wenn es Methoden gibt, sind sie sehr vielfältig. Damit einhergeht eine sehr hohe Unsicherheit. Die Unsicherheit besteht nicht nur bei den Unternehmen selbst, sondern eben auch bei den Adressaten. Unsicherheit darüber, wie verlässlich ist jetzt zum Beispiel diese Information und der Informationswert dieser Information ist damit relativ oder nicht nur relativ, sondern sehr fragwürdig und sagen eigentlich dann, dass wir auch im Fachausschuss öfter gesagt haben, dass der Reifegrad dieser Anforderungen noch lange nicht erreicht ist. In der 26 gehen wir noch ein bisschen darüber dazu und sagen, ja, wenn überhaupt, dann ist es nur dann sinnvoll, wenn es sich um eine Textziffer, nicht Textziffer, sondern eine Zahl handelt, die steuerungsrelevant ist. Aber das ist, und das sagen wir in der 27 dann abschließend, nicht wie im Moment IFRS verstanden werden. Wir beziehen uns hier auf IFRS, weil es ja eine Eingabe an die TIC der IFRS Foundation ist. So, und dann ist sozusagen der alte Request, wie gesagt, vor der Konsultation noch formuliert worden und zwischenzeitlich hat ja der ISSB ja auch Schulungsmaterial dazu herausgegeben, aber das war eben, wie gesagt, vorher, mit der Bitte an die TIC genau diesen Sachverhalt zu erörtern. Es muss stärker erläutert werden, was von den Unternehmen erwartet wird. Das könnte zum Beispiel sein, und das ist so, wie es hier steht in der 28, in der Textziffer 28, Leitlinien zur Bedeutung des Begriffs. Was sind jetzt die erwarteten finanziellen Auswirkungen? Zusammenhang bzw. die Connection, der Link zu den bestehenden Anforderungen, beispielsweise den Lageberichten oder auch Management-Commentary. Möglicherweise auch eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Management-Approach hier von Bedeutung ist. Und möglicherweise auch eine Klarstellung, dass eine Quantifizierung immer dann nicht notwendig ist, wenn das für die Steuerung nicht relevant ist. Ja, soweit der Stand des Arbeitsstandes für die PIC-Eingabe. Nun habe ich auch gerade erwähnt, der ISSB hat zwischenzeitlich Schulungsmaterial herausgegeben. Und bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, würde ich gern noch kurz mal auf das Schulungsmaterial eingehen. Und da würde ich dich bitten, Kathi, das zu übernehmen. Ich teile auch wieder die Präsentation.
Danke dir, Thomas. Genau, wir können es auch relativ kurz halten, weil wir im letzten Fachausschuss-Meeting auch schon kurz darauf eingegangen sind, auf das Schulungsmaterial. Auf den nächsten, also was ist dargestellt, ist erstmal nochmal dargestellt, wie sehen eigentlich die ESSB-Standards derzeit aus. Dann sind nochmal die Mechanismen dargestellt, die in dem Standard verankert sind, um hier auch Erleichterung zu schaffen für die Unternehmen und die Standards auch gut anwendbar zu machen. Und es gibt Beispiele. Die Inhalte hatte Thomas jetzt schon dargestellt, deswegen habe ich jetzt in den Folien nochmal die Erläuterung vom ESSB hier aufgegriffen für die Erleichterung. Und dann kannst du ganz kurz oder beziehungsweise auch länger auf die nächsten Folien gehen. Und der ISSB sieht ja grundsätzlich verschiedene Erleichterungen vor. Das sind einmal diese Proportionalitätserleichterungen, die davon abhängig sind, wie ist eigentlich das Unternehmen aufgestellt und in welchem Umfeld agiert das Unternehmen. Dann gibt es diese anderen Erleichterungen, die ganz unabhängig sind davon, wie das Unternehmen selber ausgestaltet ist. Und es gibt diese expliziten Ausnahmen, die Thomas auch schon angesprochen hatte. Also dieses gesetzliche Verbot beispielsweise, oder dass es wirtschaftlich sensible Daten sind. Wenn man jetzt mal anfängt mit diesen Proportionalitätserleichterungen, dann sind das eben diese zwei Konzepte, Undue Costs und Efforts und Skills und Capabilities und Resources des Unternehmens. Und das wird eben nochmal deutlich gemacht, indem gesagt wird, das Unternehmen, was bedeutet das für das Unternehmen? Das Unternehmen muss nicht, du kannst noch mal einmal zurückgehen, ganz, ganz kurz. Das Unternehmen muss beispielsweise zwar alle vorhandenen Informationen berücksichtigen, das ist sozusagen in der Mitte dargestellt, was muss das Unternehmen machen, aber es gibt eben auch die Notwendigkeit, die speziellen Umstände des Unternehmens und die allgemeine, das Eingebettetsein des Unternehmens in die Wirtschaft sich anzuschauen. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss auf der rechten Seite dieser Folie, dass eben nicht alles, also keine exhaustive search, also keine vollumfängliche Suche nach möglicherweise relevanten Informationen erfolgen muss. Und dass man dabei eben auch im Blick hat,